Wenn wir über das Offshore-System reden, dann ist es nicht so, dass das ein paar verrückte Länder sind. Die hat aus irgendwelchen historischen Gründen auf einmal eine ganz eigenartige Gesetzgebung gewählt haben, sondern letztlich müssen wir dieses gesamte System, und es ist jetzt seit mindestens 25 Jahren ein riesiges System geworden, mit der Geschichte des ganzen Kapitalismus, des ganzen Wirtschaftssystems verstehen. Und aus dieser großen Geschichte ein paar ganz kurze Highlights. Das erste ist einmal die ganze Geschichte des Kolonialsystems. Das heißt, im Kolonialsystem hat es immer Länder gegeben, einzelne Bereiche, die sich der Steuerpflicht entzogen haben. Ganz, ganz unterschiedlich, bunt durcheinander. Die eigentliche Geschichte geht los ungefähr in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und wir könnten ganz einfach drei historische Phasen zeichnen. Die eine Phase geht von den 70er Jahren bis in die 20er Jahre. Dann diese ganzen Umbrüche 20er, 30er Jahre, Weltwirtschaftskrise. Dann gibt es eine Phase, die ungefähr bis in die 70er Jahre geht. 70er Jahre ist ganz wichtig, das System von Bretton Woods kracht zusammen. Und jetzt die neue Phase ab den 70er Jahren und ungefähr ab den 90er Jahren können wir sagen, ist das ein internationales System. Und das ist je nachdem, wie man rechnet, sind es ungefähr 60, 70, 80 Staaten. Und diese Staaten, und das möchte ich jetzt ganz kurz schildern, diese Staaten sind nicht, also man könnte sagen, geografisch ist es Peripherie. Von der Entstehung des Systems gehen die aus den Zentren heraus. Oder eine Geschichte, um das zu verstehen, ist die Geschichte des British Empires, die größte Weltmacht der Welt. Der Höhepunkt ist 1922, ungefähr ein Viertel der Welt ist unter dem britischen Empire, ein Viertel der Bevölkerung und seither gibt es einen Niedergang. Nach dem Zweiten Weltkrieg der Kampf der beiden großen Zentren des Systems, die beiden großen Zentren sind auf der einen Seite Wall Street, das sind die Machtzentren unserer Welt, die wirtschaftlichen Machtzentren. Die wirtschaftlichen Machtzentren sind erstens Wall Street und zweitens die City of London. Und in welcher Weise jetzt die Bedeutung der City of London durch den Brexit verändern wird, wird ganz, ganz spannend sein. Und jetzt könnte man zeigen, eine ganz wichtige Entwicklung ist, wie reagiert die City of London auf den Machtverlust durch den Kollaps des britischen Empires. Also 20 Jahre der Höhepunkt, dann kommen die ersten Kolonialisationsprozesse, dann ganz diese, dann Ende des Zweiten Weltkrieges, England ist pleite, die hätten auch den Krieg nicht finanzieren können, wenn die USA ihnen nicht beigesprungen wären. Dann kommt das System von Bretton Woods, der Dollar als Weltleitwährung, das heißt USA als Hegemon, die haben dadurch ganz spezifische Vorteile. Und was machen jetzt die Engländer? Sie wandeln die Restgebiete ihrer Kolonien, ihres Systems, in Steueroasen um. Ganz kurz zur Schweiz. Die Schweiz fällt jetzt nicht in dieses Schema. Die Schweiz, das Schweizer Bürgertum, widerständige Bergvölker, Alpenvölker, die keinen Zugang haben zum Kolonialsystem und die spezialisieren sich seit den 70er Jahren auf Neutralität. Deutschland und Frankreich sind immer verfeindet und über die Schweiz kann man dieses Geld dann durchschleusen. Dann gibt es den Push in der Schweiz durch den Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg kommen eigentlich zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien erst die Einkommensteuern. Vorher gibt es das gar nicht. Die Länder, der Krieg ist hauptsächlich steuerfinanziert. Unterschied zum Zweiten Weltkrieg. Die ganzen Länder müssen ihre Steuern erhöhen. Die Schweizer nehmen am Krieg nicht teil und werden auf einmal ein Niedrigsteuerland. Und dann die Krise, die Bankenkrise in den 30er Jahren, die Schweizer leiden darunter. 1932 gibt es einen riesigen Skandal in Frankreich. 1000 hochrangige Personen stehen auf einer Liste und haben ihr Kapital in der Schweiz. Und die Schweiz beschließt als Reaktion darauf 1934 das ganz, ganz strenge Bankengeheimnis. Und das wird jetzt der Vorteil. Strenges Bankengeheimnis heißt, bis vor kurzem war es so, es ist ein Offizialdelikt, so wie ein Mord, wenn diese Secrecy, wenn die Geheimhaltung von den Banken gebrochen wird. Das ist wie das Vorbild dann für andere Steueroasen. Zum Beispiel in Panama, das Gesetz in Panama ist sehr ähnlich wie das Gesetz in der Schweiz. Und jetzt diese ganzen, wenn Sie sich diese Grafik anschauen, dann ist ungefähr die Hälfte des Systems kommt aus dem britischen Empire. Der erste Ring ist ein Ring, die Kanalinseln. Die Kanalinseln sind Crown Dependencies, Kronbesitzungen, die sind direkt der britischen Krone unterstellt. Guernsey, Jersey, Isle of Man, Sark und so weiter. Das ist von der City of London gegründet. Das zweite sind britische Überseegebiete, die so gewisse, es ist unterschiedlich geregelt, wo die britische Krone noch gewisse Souveränitätsrechte hat, das ist sehr unterschiedlich. Das sind 14 Länder, 11 sind permanent besiedelt und 7 davon sind Steueroasen. Das sind solche Länder wie Jungferninseln, Turks und Caicos, Cayman Island ist relativ bekannt, weil da sehr viele Hedgefonds drinnen sind. Und der dritte Ring um die City of London sind Staaten, die in einer traditionellen Geschäftsbeziehung sind mit der City of London aus dem Empire raus. Das sind dann so Staaten wie Hongkong, Singapur, Dubai, Bahamas und so weiter. Und das ist ungefähr die eine Hälfte. Die zweite Hälfte sind europäische Staaten. Die Schweiz ist das Wichtigste, Luxemburg, Liechtenstein, Andorra und solche, Malta, Gibraltar. Und das letzte Viertel sind Staaten im Zusammenhang mit den USA. Da gehört Panama dazu, diese Länder, weil die ja dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geht es los, Monroe-Doktrin, und am Schluss wird das dann der Hinterhof der USA, und das war sozusagen, und gleichzeitig gibt es dann auch da Offshore-Systeme. Um es kurz zu machen, eine Information noch, der Hintergrund zu dem Offshore-System sind Ausweichmanöver von Banken, von Investoren zu den ganz, ganz strengen Regeln des Bretton Woods-Systems. Das Bretton Woods-System war ein ungeheuer reguliertes System, auch mit internationalen Kapitalverkehrskontrollen. Die Devisenmärkte waren reguliert. Es gibt fast keine globalen Finanzmärkte. Die Amerikaner sind im Vorteil. Die Briten wollen das nicht. Und jetzt könnte man eine Reihe von Manövern beschreiben. Und eine Manöver ist, und das ist relativ unbekannt, ist der sogenannte Euro-Dollar-Markt. Das geht schon in den 50er Jahren los. Das hat mit den Euros nichts zu tun. Euro-Dollar-Markt ist ein internationaler Markt, in dem Dollars gehandelt werden, außerhalb des Hoheitsgebietes der USA. Und das geht in die 50er Jahre los. Das ist ein vollkommen unregulierter Markt. Und da gibt es auch andere Märkte noch in anderen Währungen. Und das ist jetzt die ganz, ganz große Finanzierungsquelle für multinationale Konzerne. Es ist ein völlig unregulierter Markt. Die Briten dulden das. Damit untergraben sie die Macht der USA. Dann gibt es in den 60er Jahren die Diskussion unter den Ökonomen. Soll man flexible, soll man feste Wechselkurse machen? Und 72 ist dann, macht dann Nixon, dass er das aufhebt, also die Dollarbindung. Und jetzt geht es dann los mit einem internationalen Devisenmarkt und jetzt geht es dann los mit internationalen Kapitalmärkten. Und in den 90er Jahren verfestigt sich das zu einem System und der Höhepunkt ist dann in den Nullerjahren. Also man kann dann auch zum Beispiel zeigen, dass in den Nullerjahren dann auf einmal die Selbstdarstellung dieser Offshore-Staaten offensiv wird. Vorher schämen sie sich quasi. Und dass sie sich hinstellen und das ganz verbreiten. Und jetzt gibt es Gott sei Dank, also was jetzt wirklich Neues im politischen Diskurs ist, eine Bewusstwerdung dessen, eine Thematisierung, das Wissen darüber ist wenig verbreitet. Und jetzt sage ich noch einen Satz, also das sind alles Themen, über das können wir stundenlang reden und die sind ganz, ganz spannend. Ein ganz wichtiger Hintergrund ist die Krise 2008, der Finanzkapitalismus vor dem Crash gestanden ist. Die Krise 2008 war keine Krise des Bankensystems, völlig falsch, es war eine Krise des Schattenbankensystems. Es gibt ein zweites paralleles Bankensystem, das verwoben ist mit dem Bankensystem, relativ unreguliert. Und dieses System ist hauptsächlich in Offshore angesiedelt. Nur eine Sache, die meisten Hedgefonds sind in Offshore angesiedelt und das hat jetzt nicht nur steuerliche Gründe, sondern hauptsächlich regulative Gründe. Das heißt, es gibt auch, die Ökonomen sagen, es gibt eine Steuerarbitrage und eine Regulierungsarbitrage. Das heißt, ich habe dazu spezifische Regulierungsvorteile, weil das Bankensystem ist ja sehr, sehr reguliert. Bankensystem ist ungeheuer reguliert, müssen Sie einen Bankmanager fragen. Und gleichzeitig habe ich da nebenbei vollkommen unregulierte Bereiche und in dieser Dynamik hat sich das entwickelt. Ich möchte jetzt mit diesem kurzen Überblick aufhören und möchte die Michaela Schmidt, die sitzt neben mir, bitten, vielleicht hier weiterzumachen in diesem spannenden Bericht. Ich möchte sie ganz kurz vorstellen. Michaela Schmidt ist Volkswirtin. Sie hat an der Johannes Kepler Universität in Linz studiert, ist Referentin für Konjunktur- und Verteilungspolitik, arbeitet im Augenblick bei der Arbeiterkammer Salzburg, ist Expertin für internationale Finanzmärkte, hat zu Steueroasen publiziert, also ich kenne zwei Aufsätze von ihr und beschäftigt sich schon lange mit dem Thema. Und ihre Aufgabe, also sie hat gesagt, sie wird jetzt noch ein bisschen in die Begrifflichkeiten, in die Gefährlichkeiten dieses Systems da einführen. Bitte.
Okay, also damit wir ganz grob, wir reden, wenn wir von Steueroasen reden und es wird wahrscheinlich auch dann beim Panama Papers noch genauer kommen, wir reden eigentlich von zwei ganz unterschiedlichen Problemfeldern, die sich allerdings überschneiden. Das erste ist, dass wir das Problem haben, dass wir länderspezifische, nationalstaatliche Steuergesetzgebungen haben im Bereich der Unternehmensbesteuerung und gleichzeitig aber multinationale, transnational agierende Unternehmen, wo es nicht mehr recht so einfach ist, selbst wenn man es mit gutem Willen probiert, die Profite dann den einzelnen Nationalstaaten zuzuordnen. Das heißt, in diesem Knackpunkt kommen Lücken, kommen Schlupflöcher zwischen diesen einzelnen nationalen Steuergesetzgebungen und findige Beratungsunternehmen und auch Unternehmen können das ausnutzen und versuchen damit ihre Steuerschuld zu minimieren. Das versteht man grundsätzlich unter dem Begriff Steuervermeidung und ist jetzt nicht per se illegal. Ja, ist grundsätzlich legal, heißt Steuervermeidung. Es gibt dann einzelne Bereiche, wo man in einen Graubereich abdriftet, aber ist etwas per se Legales. Das zweite schwierige Problem ist dort, das hat man schon länger, da kennt auch jeder ein paar prominente Beispiele, wo es dann tatsächlich um die Steuerhinterziehung von eher reichen Privatpersonen geht. Das ist illegale Steuerhinterziehung und ist ein ganz anderes Problemfeld, muss auch ganz anderes gelöst werden. Und in diesen zwei Problemfeldern gibt es jetzt eben Länder, Jurisdiktionen, die ihr Wirtschaft und Finanzmodell primär darauf ausgerichtet haben, genau diese Bereiche zu unterstützen und zu fördern. Ja, die haben ihr Wirtschaftsmodell darauf ausgerichtet, ausländischen Privatpersonen oder transnationalen Unternehmen eben eine Umgebung zu bieten, wo sie Steuern minimieren können oder hinterziehen können. Also nochmal, Hinterziehung und Steuervermeidung, zwei unterschiedliche Problemfelder, zwei unterschiedliche Lösungen, werden aber meistens in diesen Debatten vermischt und gemeinsam diskutiert. Dann hat der Walter schon gesagt, es gibt eben diese Länder, die sich darauf spezialisieren, das nennt man Steueroasen, wobei der Begriff Steueroase in der Debatte eigentlich immer sehr ein problematischer Begriff ist, aus zwei Gründen. Das erste ist recht logisch, Oase ist eigentlich was sehr Positives. Ja, also rund um die Oase ist die Wüste und es hat tatsächlich den verstorbenen FDP-Außenminister damals auch gegeben, Guido Westerwelle, der zum Thema Steueroasen gesagt hat, das Problem ist nicht die Oase, das Problem ist die Wüste drumherum. Also das Problem sind die hohen Steuern in den Ländern, die eben nicht Steueroasen sind. Ja, also es ruft positive Assoziationen in den Menschen wach. So Karibikinsel, Palmen, schönes Meer. Der zweite Grund, warum Steueroase ein problematischer Begriff ist, und auch das ist schon gekommen, ist, weil es ausschließlich auf das Problem Steuern fokussiert. Und tatsächlich geht es aber um viel mehr. Das ist, glaube ich, auch recht gut herausgekommen bei den Enthüllungen. Es geht um Korruption, es geht um so prosaische Sachen wie, ich verstecke mein Geld vor der Scheidung, damit ich weniger Alimente zahlen muss. Aber es geht bis hin zu sehr großen Fragestellungen wie Finanzmarktkrise, Finanzmarktstabilität. Wie soll ich einen Finanzmarkt regulieren, wenn es immer wieder solche Zonen gibt, wo auch große Banken jegliche Eigenkapitalvorschriften und andere Vorschriften umgehen können? Ja, also viele große internationale Fragestellungen. Und was der Walter, glaube ich, gesagt hat oder deutlich gemacht hat, das sind eben nicht irgendwelche einzelnen Karibikländer, wo man nichts tun kann, sondern tatsächlich ist der große Teil dieser Steuer- und Regulierungsoasen, das Tax-Justice Network nennt es zusammengefasst als Verdunkelungsoasen, weil das beschreibt ganz gut das wirkliche Geschäftsmodell, ist teilweise selber in Europa oder wird zumindest von großen OECD-Ländern mitkontrolliert, mitagiert. Wie werden jetzt diese Steueroasen oft genutzt? Also jetzt drei große Exemplare, die meisten kennen. Das erste ist klassische Wohnsitzverlagerung von reichen Personen. Das ist per se nicht illegal, wenn Sportler oder andere gut verdienende Menschen ihren Wohnsitz nach Monaco oder in andere oder in die Schweiz verlegen. Illegal ist es nur dann, wenn das dann nicht der tatsächliche Wohnsitz ist, sondern wenn sie in Wirklichkeit in anderen Ländern leben und nur so tun, als ob. Ja? Was wollen die? Die wollen Einkommensteuer umgehen. Ja, in Ländern wie Monaco gibt es keine oder ganz niedrige Einkommensteuersätze. Das heißt, die haben Werbeverträge und so weiter, die dann nicht besteuert werden. Das ist die erste Methode. Das ist das, wo den meisten von uns zumindest Namen einfallen von Personen, die das so gemacht haben. Die zweite Möglichkeit ist Transfer von Geldvermögen in Steueroasen. Der obligatorische Geldkoffer, wenn man über die Grenze bringt. Oder heutzutage gibt es modernere Möglichkeiten, wie man das Geld elektronisch überweist. Da geht es einerseits darum, dass ich mir die Steuer ersparen will, die ich auf die Erträge potenziell zahlen müsste. Aber, und das ist das viel größere Problem, meistens geht es auch darum, überhaupt zu verschleiern, wo das Geld herkommt. Weil es Schwarzgeld ist, weil es Geld aus Korruption ist oder weil das Geld per se schon eben bei der Erstehung schon nie besteuert worden ist. Und das Dritte ist jetzt eben das Nutzen sozusagen in der unternehmerischen Steuervermeidung. Das ist die klassische Briefkastenfirma. Das heißt, da geht es darum, dass ich Tochtergesellschaften, Niederlassungen in Steueroasen gründe und dann buchhalterisch über verschiedenste Methoden dafür sorge, dass mein Gewinn als Unternehmen in diesen Ländern anfällt, wo wenig besteuert wird und dass meine Kosten in Hochsteuerländern bleiben. Klassische Methoden, da werden wir dann sicher nur Details hören, geht über Kreditvergabe, über Lizenzgebühren, über Patente. Da gibt es kreative Möglichkeiten. Wie groß ist die Auswirkung? Naturgemäß gibt es wenig Zäune. Die Zäune, die es gibt, gibt es erst seit ein paar Jahren. Vorher hat sich eigentlich kaum mehr mit dem Thema beschäftigt. Der Gabriel Sukmon schätzt, dass ungefähr 8% des weltweiten Finanzvermögens in Steueroasen liegt. Das sind ungefähr 5,8 Billionen Euro. Aber wie gesagt, das sind grobe Schätzungen. Und unter die Zäune kann sich meistens sowieso niemand was vorstellen. Was sind die Auswirkungen, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen? Die sind problematisch. Wir haben auf jeden Fall Herkunftsländer, denen Einnahmen fehlen. Das trifft übrigens hauptsächlich nicht die Industrieländer, sondern ganz besonders die Länder des globalen Südens. Die haben viel größere Verluste in diese Steueroasen. Das Ganze führt zwangsläufig dazu, dass sie die Steuerlast dann, wenn ich trotzdem weiter Einnahmen brauche als Staat, vom Faktor Kapital zum Faktor Konsum und Arbeit verschiebt, weil Arbeit und Konsum hat keine Möglichkeit, Steuern zu hinterziehen. Das heißt, da habe ich fixe Einnahmen als Staat. Das heißt, ich habe diese Verschiebung und dadurch habe ich natürlich eine Verstärkung der Ungleichverteilung im Vermögen und im Einkommen, die wir ohnehin aus verschiedensten Gründen in den letzten 20, 30 Jahren extrem sehen. Und dann haben wir noch ein drittes Problem, nämlich, dass man immer als Unternehmen natürlich das Druckmittel hat, wenn die Steuern in dem einen Land zu hoch sind, dann gehe ich halt ins andere. Das heißt, ich habe die Gefahr eines Steuerwettbewerbs nach unten. Das heißt, über die Jahre sozusagen werden gerade die Steuersätze für Körperschaftssteuern, also für die Unternehmenssteuern, immer geringer. Und das ist eine Entwicklung, die wir in den entwickelten Ländern in den letzten Jahren so gesehen haben.
Dankeschön. Vielleicht nur, ich möchte nur zwei Begriffe nennen. Diese Verdunklungsoasen nimmt man auch im Fachausdruck, und das hat Tax Justice Network vorgeschlagen, Secrecy Jurisdiction. Ich denke, das ist eine gute, Secrecy ist die Geheimhaltung und Jurisdiktion ist der Rechtsraum. Das heißt, das meiste von den Steueroasen, natürlich gibt es sozusagen auch die mit Schwarzgeld und so weiter, aber vieles, vieles ist in einem international legalen Raum. Und der andere Ort von Begrifflichkeit, von Secrecy, ist der Unterschied zwischen Residenz und Non-Residenz. Das heißt, viele Steueroasen sind so, dass es, was in der Schweiz gibt es ein völlig normales Steuersystem. Das kann man mit dem österreichischen Steuersystem vergleichen. Und dann, das ist die, sind die Residenz, die Leute, die am Ort sind. Und dann gibt es sozusagen bestimmte steuerliche Ausnahmen für Non-Residenz, für sehr, sehr reiche Leute. Am extremsten ist das im Kanton Zug. Die können das dann irgendwie, weiß ich nicht, das Dreifache der einer fiktiven Hotelrechnung pro Jahr, so irgendwie ist dann das, was sie Einkommensteuer oder Non-Residence-Rule in der City of London, ein reicher, was weiß ich, russischer Oligarch, der sich dort ansiedelt, braucht de facto keine Einkommensteuer zahlen. Das heißt, es geht um rechtliche Fragen, es ist nicht die Idee, es geht um internationales Recht. Und hier freue ich mich, den Herrn Gottfried Schellmann vorstellen zu dürfen. Er ist Experte für internationales Steuerrecht. Er ist Steuerberater. Er hat gesagt, er hat sehr interessante Mandanten. Wahrscheinlich wird er es uns nicht erzählen, welche reichen oder große internationale Konzerne das sind. Er hat für große europäische Organisationen, die sich mit steuerrechtlichen Fragen beschäftigen, auf hochrangiger Ebene gearbeitet. Er hat mir erzählt, er macht jedes Jahr einen Rechtsvergleich über verschiedene Staaten. Und ich bitte ihn um sein Eingangsstatement.
Dankeschön. Ist ein wunderbares Thema. Ein paar Dinge müssen wir uns vorher noch überlegen, weil wir ja derzeit aufgrund der unterschiedlichen Meldungen und Veröffentlichungen in den Medien, dann kommt natürlich dann der Josef Riedl dran, dieses Thema sehr, sehr hochgefahren haben. Ich blicke zurück, ich bin jetzt schon über 60 Jahre und ich blicke gern zurück auf die vielen Podien, auf die ich gesessen bin, Rechtsvergleichung zu machen mit der Schweiz. Österreich hat sich bemüht, im Jahr 1993 mit der Schweiz zu konkurrenzieren. Wir haben die Vermögensteuer abgeschafft, wir haben die Endbesteuerung auf Zinsen eingeführt, das heißt, wir durften nur mehr oder mussten nur mehr 25% zahlen. Und das habe ich in einem großen Symposium in den USA vorgetragen. Und das Spannende war, mein Schweizer Kollege hat mich sofort hinuntergedrückt, hat er gesagt: Kollege Schellmann, Sie werden nie Stabilität verkaufen können als Österreicher. Und zweitens, die Schweiz ist immer besser. Was heißt das? Wir haben immer schon einen relativ großen Wettbewerb gehabt um Steuervorteile. Und zwar waren das Wettbewerbe zwischen den Staaten. Jetzt meint man, dass durch die Europäische Union das etwas ausgeglichen wurde. Das stimmt. Die Europäische Union hat mit ihrem Steuersystem in Wahrheit dazu geführt, dass vor allem im Bereich der Unternehmensbesteuerung relativ gleiche Systeme sich anpassen mussten. Das hat sich einfach aus dem europäischen System ergeben. Wenn wir aber jetzt diese ganzen Steueroasen anschauen, und da zähle ich ja nicht nur Luxemburg dazu, die stehen halt in den Medien, sondern vor allem die Niederlande. Die Niederlande haben ein Steuersystem hochgefahren, das immer Richtung Konzerne war. Das heißt, weil die Niederländer auch ein Land waren, die sehr stark in die Kolonien hinausgegangen sind und immer ein Handelsvolk waren, haben die auch massiv, nicht so sehr die Engländer, vielmehr noch die Niederländer, Steuerbegünstigungen für große Konzerne angeboten. Das nennt man in den Niederlanden heute das System, ich will Ihnen die Vergangenheit erklärt, die sogenannte Gröbsrentebox. Was ist das? Das ist eine Gesellschaft, über die die Konzerne in ihre Tochtergesellschaften entweder Lizenzen ausgeben, das heißt, die hält die Patente und vergibt dann die Lizenzen, die Markenrechte. Klassisches Beispiel ist IKEA. IKEA vereinbart mit allen Tochtergesellschaften die Nutzung des Namens IKEA und unterschiedlich, was halt die Steuerbehörden zulassen, zwischen 2-3%, müssen die vom Umsatz dann als Tochtergesellschaften an diese IKEA-Markenrechtsgesellschaft abführen. Sie machen auch Finanzierungen. Über diese Gesellschaften werden Darlehen ausgegeben an die Konzerntöchter und man zahlt halt dann Zinsen und Kapital zurück. Und das Ganze ist in den Niederlanden nur belastet mit 5%. Und jetzt kommt es zur Kernfrage. Das Kernproblem ist, dass wir im internationalen Steuerrecht ein System haben, wo die Zinsen, die Dividenden und die Lizenzen nicht dort besteuert werden dürfen, ich sage nicht müssen, sondern dürfen, wo sie tatsächlich verdient werden. Das ist das internationale Steuerrecht, das hat sich so entwickelt. Erste Staat, der das ähnlich gemacht hat, also eigentlich der Erfinder dieses Systems, könnte man fast sagen, ist Österreich mit dem österreich-ungarischen Ausgleich 1871. Da hat man schon die ersten Ansätze gesehen, hat man gesehen, okay, der Staat darf besteuern, jeder Staat darf grundsätzlich immer besteuern, das, was auf seinem Erdboden passiert. Also, wenn ich dort einen Betrieb habe, ein Häusl, das ich vermiete, oder einer Tochtergesellschaft. Aber er darf nicht besteuern, wenn diese Tochtergesellschaft ein Darlehen von der Mutter bekommt und Zinsen zahlt in den Ansässigkeitsstaat. Ich sage das immer so, das System ist eingerichtet worden von den kapitalexportierenden Staaten, also von den reichen Staaten, hin zu den kapitalimportierenden Staaten, die in Wahrheit abgezockt werden. Ich bringe ein schönes österreichisches Beispiel, dass man nicht nur immer von den amerikanischen Konzernen hier spricht. Die OMV hat die Petrom übernommen in Rumänien. Die Petrom war das größte Unternehmen mit 53.000 Mitarbeitern, ist heute noch immer ein ölproduzierendes Unternehmen, die ungefähr so 180.000 Barrel machen pro Tag. Die ganze OMV macht ungefähr 300.000 Barrel. Und die OMV hat einen Kaufpreis von 1,5 Milliarden für die Anteile an den Staat gezahlt. Dann hat man die Mitarbeiter dort von 53.000 auf 17.000 abgebaut, konnte dadurch hohe Gewinne erzielen und hat mittlerweile, die rumänische Tochter der OMV, hat mittlerweile rund 3,5 Milliarden Euro an Dividenden, Zinsen und Lizenzen nach Österreich bezahlt, ohne dass Rumänien besteuern durfte. Nur damit Sie das System verstehen. Das heißt, wenn wir heute beklagen, dass wir in Offshore-Center Lizenzen, Zinsen zahlen, dann ist es ein Ausfluss eines Systems, welches sich die reichen Staaten, unter anderem auch Österreich, Österreich ist immer noch ein Netto-Kapitalexporteur, auch sich eingerichtet haben. Und die ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben über LuxLeaks, über Panama und alle diese Dinge, sind dann insofern ist auch immer in etwas Hanebüchern, weil genau die Staaten, die das diskutieren, schreiben ein System fort, welches zu diesen Ungerechtigkeiten an sich systematisch führen. Dass man Übertreibungen dann einschneidet, ich kann Sie beruhigen, zum Beispiel die Liechtenstein-Erkenntnisse des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs gehen zurück seit den 70er Jahren. Also die österreichische Finanzverwaltung war immer relativ sehr, sehr stark dahinter, dass es solche Ausflüsse nicht dramatisch gibt. Sie gibt es immer noch, weil es eben systemimmanent ist. Aber das Problem ist halt, wenn ich so ein System einrichte, dann darf ich die Wirkungen nicht zu stark beklagen. Weil beklagen müssten eben die Entwicklungsländer. Und wenn Tax Justice Network hier genannt wird, Tax Justice Network, ich kenne sie eben, alle die Proponenten dort, bin mit allen schon am Podium gesessen, die machen das halt, das ist halt so eine Non-Profit-Organisation, die sich angenommen hat, um anderen für sich richtigerweise Missstände aufzuzeigen. Aber sie zeigen manchmal nur plakativ auf. In den Arbeitsgruppen, die wir in Brüssel hatten, ich war im Rahmen der Confédération Fiscale Européenne auch in Arbeitsgruppen, hat man die auch eingeladen, Aber das wollten sie nicht, weil Arbeiten ist keine Pressekonferenz, da erzielst du ja keine Aufmerksamkeit. Das heißt, sie sind nach dieser Einladung nie gekommen. Jetzt hat die Kommission sagen müssen, Freunde, also wir müssen euch durch andere ersetzen. Jetzt ist halt dort Christian Aid, das ist eine, oder Oxfam, die wir kennen, die dort sitzen. Das ist der eine spannende Punkt. Und jetzt zu den Steueroasen. Damit sie beruhigt sind. Wir haben ein hohes Thema, das liegt sehr an den Menschen am Herzen. Verglichen aber mit vor 20 Jahren ist der ganze Bereich Steuergeheimnis und Bankgeheimnis so gut wie aufgeweicht. Also die Regulative, die schon am Tisch liegen durch die OECD, auch Panama ist betroffen, sehen jetzt vor, dass die Staaten automatisch nicht nur die Bankstände des Einzelnen, einer Einzelperson, einer natürlichen Person melden müssen, wenn der sich als Staatsbürger, beziehungsweise Staatsbürger kommt es nicht an, als in einem Staat wohnend herausstellt, sondern sie haben sich verpflichtet, auch für, wir sagen Hybride, für komplexe Strukturen wie Stiftungen, Trusts, die Eigentümer oder die Begünstigten zu nennen. Das System sollte ab 2017 beginnen und 2018 fortgeführt werden. Die OECD hat den Druck ausgeübt. Ist natürlich auch eine Reaktion auf die Amerikaner, weil die haben ja für ihre Staatsbürger ein derartig rigoroses System eingeführt, dass alle Banken automatisch melden müssen. Führt dazu, dass ein amerikanischer Staatsbürger in Österreich gar kein Konto mehr kriegt, weil die Meldevorschriften schon so dicht und so hoch sind, dass die sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, das deckt uns nicht die Kosten. Also, die Probleme gibt es, die Probleme sind da, sie sind aber mittlerweile massiv aufgrund des Drucks, der nicht nur kommt von den Staaten, die reich sind, unter Anführungszeichen, sondern auch von den Entwicklungsländern, dass man immer mehr versucht, die Zusammenarbeit. Wenn Sie mich heute fragen, Steueroasen, wir werden das dann noch im Konkreten bei Panama diskutieren. Bei Panama war es schon so, dass aufgrund der Geldwäscherichtlinien und der Geldwäschemeldeerfordernisse auch für die Banken dort es für die entsprechenden Firmen enorm schwierig wurde, Konten anzulegen. Wir werden dann Ihnen, Sie haben das Buch ja da haben Sie es erklärt hinten, Sie haben ja nicht nur den Beneficial Owner, das heißt den tatsächlichen Begünstigten, sondern den tatsächlichen Begünstigten. Da hat man ganze Systeme versucht einzuführen, um den Leuten nicht die Möglichkeit zu geben, hinter die tatsächlichen Personen zu kommen. Wir sind in einer Umbruchsphase. Meine Zusammenfassung ist, dass im Grunde genommen die ganzen Löcher dadurch entstehen, dass die reichen Staaten sich die Löcher selbst gemacht haben, sie nicht zurücknehmen und nicht einmal diskutieren. Also wenn Sie sich den LuxLeaks-Bericht anschauen oder jetzt der Panama-Bericht wird auch kommen, da wird das Thema, reiche Staaten dürfen mehr besteuern als die armen Staaten, gar nicht diskutiert.
Dankeschön. Die vierte Person am Podium ist der Herr Josef Redl. Im Hintergrund ist natürlich genau die aktuelle Situation, die Diskussion über die Panama Papers. Herr Redl ist Journalist. Er ist spezialisiert auf Wirtschaft, auf Politik. Manche kennen ihn vom Profil, jetzt schreibt er schon viele Jahre bei Falter. Er war Teil des österreichischen Teams zu den Panama Papers. Eine Firma, das wird jetzt noch genannt worden, die hier angezapft wurde, ein riesiges Datenmaterial, 2,6 Terabyte. Ein internationales Konsortium von Journalisten, eine ungeheuer große, konzentrierte Aktion. 109 Zeitungen in 76 Ländern haben im April, ich weiß nicht, wie lange wir, werden Sie uns vielleicht erzählen, glaube ich, ein Jahr Vorarbeit oder so, wie lange man dazu gebraucht hat. Und ich denke, es ist auch ein Ausdruck dessen, dass sich, denke ich, öffentliche Meinung verändert und dass man heutzutage schon ganz anders über diese Thematiken mit einem anderen Wissensstand diskutiert als wie vor 2 oder 3 Jahren. Bitte um Ihre Eingangsstatement.
Ja, danke. Ich habe den Eindruck, die Kollegen vor mir haben schon sehr, sehr viel abverlangt dem Publikum. Ich würde jetzt vielleicht dann ein bisschen in die Märchenstunde abgleiten und einfach ein bisschen erzählen, wie diese Recherchen zu diesem Projekt Panama Papers waren, was das überhaupt ist, worüber wir da reden und was das vor allem vielleicht jetzt mal nicht aus steuerrechtlicher, sondern für mich relevant aus öffentlicher und auch aus journalistischer Sicht bedeutet. Was da passiert ist, ist, dass eine Quelle, zwei Kollegen von der Süddeutschen Zeitung das Angebot gemacht hat, dass sie eben Daten aus einer dieser Offshore-Service-Gesellschaften liefern könnte und hat das auch getan. Und das sind über Monate immer mehr Daten geworden. Und die Kollegen haben sich da tapfer auch durchgearbeitet und irgendwann aber gesehen, dass das weder für ein Medium, das ja doch sehr stark an einen Ort verhaftet ist, ja, und dort auch abhängig ist von den Quellen, die man vor Ort hat, noch für zwei Menschen in einer Lebenszeit möglich ist. Und haben sich dann gewandt an eine Non-Profit-Organisation, die heißt International Consortium for Investigative Journalists. Das ist so ein NGO, Think Tank, ein Netzwerk, die mehrere Stärken haben. Das eine ist, dass sie wirklich in ganz, ganz vielen Ländern zuverlässige, hervorragende Journalisten kennen. Das ist übrigens etwas sehr Neues für uns Journalisten. Also gerade in diesem Bereich des Aufdeckerjournalismus waren bis vor wenigen Jahren waren die meisten so einsame Wölfe, die ihre Informationen nicht geteilt haben und die auch dann aber umgekehrt an einer Grenze angestanden sind, wenn die Geschichten und genauso wie die ganze Welt globalisiert ist, sind auch diese Recherchen globalisiert. Ja. Und du hast als Journalist einfach oft nicht gewusst, an wen wendest du dich, wenn sich deine Geschichte nach Ungarn oder in die Ukraine weiterentwickelt oder ganz woanders hin. Und die haben also ein Netzwerk an herausragenden Journalisten, die, und das muss man auch dazu sagen, im Gegensatz zu uns, wo wir die größte Gefahr ist, dass wir vielleicht medienrechtlich von Karl-Heinz Grasser oder jemandem anderen geklagt werden. Aber die zweitgrößte Gefahr ist schon, dass wir einen Leserbrief bekommen. Ja, also das muss man schon noch so irgendwie die Perspektive setzen. Die Kollegen in Russland oder in Afrika, die riskieren dort ihr Leben mit diesen Recherchen. Das ist das eine, was dieses ICIJ bereitgestellt hat. Und das andere ist technisches Know-how. Und die haben schon vorher so große Datenleaks gemeinsam mit diesem internationalen Netzwerk bearbeitet. Und diese Datenmenge, die es dann letztlich wurde, hat aber alle vorhergehende um ein Vielfaches, und zwar um ein viel, viel, Vielfaches überstiegen. Und was dann eben passiert ist, also die Kollegen von der Süddeutschen und von diesem Konsortium haben also angefangen, wieder sozusagen dieses Netzwerk zu aktivieren. Das ist nicht so, dass man das einzelne Medien sozusagen ein Abonnement für die Teilnahme haben, sondern das wird bei jedem dieser Projekte wird das neu ausgemacht. Also da gab dann der Kollege Florian Klenk, wurde dann sozusagen bei Skype einem hochnotpeinlichen Interview unterzogen, ja, wo er so darlegen musste, was er so tut. Und dann sind wir also als Partner an Bord gekommen und haben den ORF mitgenommen, weil das auf vielen Ebenen Sinn macht, auch weil wir ein Printprodukt sind und das natürlich sinnvoll ist, wenn es das auch in Radio und Fernsehen gibt. Und auch, weil wir natürlich auch gewusst haben, je mehr, also eine gewisse Manpower braucht man in so einer Geschichte. Und die Kollegen von der Süddeutschen haben dann im September des Vorjahres eingeladen nach München. in dieses Gebäude der Süddeutschen Zeitung. Da wusste auch selbst in der Süddeutschen niemand, was wir da machen. Da waren dann halt irgendwie 150 Kollegen, sind dann durch das Haus gegeistert und haben am Abend Schweinsbraten im Augustinerbräu gegessen und haben ausgeschaut wie eine etwas nerdige Touristengruppe. Ja. Und dort, zu diesem Zeitpunkt, hat also die Süddeutsche und das ICIJ, die haben dann schon einiges an Vorrecherchen gemacht und haben auch schon einige Fälle angerissen. Und dort haben sich also diese ganzen Kollegen von der ganzen Welt haben sich dort zu organisieren begonnen, haben also technische Workshops gemacht, wie kann man mit diesen Daten arbeiten, haben überlegt, was ist wahrscheinlich, mit welchen Ländern wir kooperieren werden. Also für Österreicher war zum Beispiel eine plausible Annahme, dass bei österreichischen Banken viel Geld aus Russland und der Ukraine möglicherweise da ist. Ja? Also hat man versucht, sich mit diesen Kollegen zu vernetzen. Und dann hat das begonnen, dass wir also alle Zugang zu dem Datenmaterial bekommen haben. Das hat sich ist auf mehrere Tranchen dann noch über Monate hinweg angewachsen. Man kann sich das ungefähr vorstellen wie ein Eingabefeld bei Google. Also du sitzt da, du weißt, da ist irrsinnig viel da, aber du hast keine Ahnung, wonach du suchst und auch nicht, wie du suchst. Ja, und am Anfang haben wir natürlich sozusagen die Namen der üblichen Verdächtigen eingegeben. Das war sehr frustrierend, weil, wie sich natürlich herausgestellt hat, aus etlichen Gründen wie dem, wir reden ja davon Daten, die sind ja von 1977 bis 2015 von dieser einen, und da reden wir nur von einer einzigen Servicekanzlei, die diese Offshore-Gesellschaften aufsetzt und servisiert, da gibt es ja Dutzende andere auch. Und wir wissen natürlich, dass Österreich nicht nur wegen des eigenen Bankengeheimnisses, sondern auch wegen der Nähe zu Liechtenstein und der Schweiz, da gibt es natürlich relativ wenig Bedarf nach Panama. Genauso wie in Amerika gibt es Delaware und andere Jurisdiktionen, wo auch die nicht unbedingt nach Panama müssen. Ne? Dadurch war jetzt Österreich sicher nicht überrepräsentiert darin. Aber da hat dann eine sehr, sehr lange Suche, die mit dem Eingeben von Namen begonnen hat und dann immer strukturierter wurde. Also wir haben angefangen, Postleitzahlen einzugeben, Listen zu erstellen von Politikern, Rechtsanwälten und so weiter und so fort. Und man muss sagen, auf die Art und Weise, wie diese Daten aufbereitet waren, war das so ein bisschen schon die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, die aber insofern wahnsinnig spannend war, weil wir gleichzeitig im Hintergrund eine Art Online-Forum, man kann sich das vorstellen wie Facebook für Investigativjournalisten, so eine passwortgesicherte Zone, wo sich die Kollegen permanent ausgetauscht haben. Ja. Und wenn du also, was oft passiert ist, dass man irgendwie über etwas stolpert, was einem selbst nicht sagt, aber man sieht, okay, da ist eine Passkopie von jemandem aus Bolivien und man googelt den einfach und sieht, das ist vielleicht ein Mensch, der sehr viele Treffer erzeugt, dann hat man so den Kollegen aus Bolivien geschrieben, da in der Fallnummer so und so findest du vielleicht diesen und jenen, was passiert aus dem. Und das war dann letztlich, zumindest für alle, die ab September eingestiegen sind, war das ein halbes Jahr und bis zur Erstveröffentlichung im April und da wird sicher noch, ich glaube, das wird uns nicht nur in der Diskussion, sondern auch im Enthüllen von einzelnen Geschichten noch mehrere Jahre beschäftigen.
Danke. Kann man jetzt so nach diesen zwei Monaten schon irgendein Resümee ziehen von Reaktionen oder ist es zu kurz, um irgendeine Art von Bewertung abgeben zu können? Ich meine, an und für sich denke ich, von der Art, also von der Größe, denke ich, ist es doch irgendwie auch in der Geschichte des Journalismus einmalig oder es ja. Ist das Größte, was passiert. Das müssen Sie einschätzen, das ist dann von dem Feld. Das heißt, es passiert sozusagen eigentlich im journalistischen Bereich ein Riesending. Und meine Frage ist, ob es von Ihrer Seite her schon irgendeine Einschätzung gibt, In Bezug auf Diskurs, in Bezug auf politisches
Absolut.
Wollen. Natürlich ist jetzt kurz, aber vielleicht um
Ihre Absolut, also ich muss ehrlich sagen, ja. Ich meine, natürlich war das dadurch, dass auch dieses Veröffentlichungsdatum für alle gleich war und dass dann quasi weltweit mit irrsinnig vielen Geschichten, die entweder internationale oder nationale oder lokale Relevanz hatten, dadurch, dass das gleichzeitig eingeschlagen ist, hat das jede einzelne Geschichte natürlich multipliziert in der Bedeutung. Ja. Was man aber schon gesehen hat, ist, oder was man vielleicht deswegen gesehen hat, ist, dass erstens die politische Debatte irrsinnig schnell, und zwar von Barack Obama angefangen bis hin in die Länderkammer, in allen Bundesländern in ganz Europa geführt wird, in der EU ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wird und. Ja. Es hat... Und das finde ich jetzt sozusagen eigentlich das Irrelevanteste, aber es ist dann doch immer ein Gradmesser. Es hat zahlreiche Rücktritte gegeben, ja, quasi in der ersten Woche. Das betrifft sowohl den Vorstandsvorsitzenden der Vorarlberger Hypo, das hat aber genauso betroffen den Premierminister von Island. Ja. Der Premierminister von Pakistan hat... ich sage jetzt mal gefernst unter Vortäuschung einer Herzschwäche das Land verlassen und regiert seitdem per Telefon aus London. Wir haben regulatorische Maßnahmen, die diskutiert werden. Wir haben Prüfungen der Finanzmarktaufsicht in etlichen Finanzinstituten. Ich kenne eigentlich keinen Fall, wo auf so vielen Ebenen, ja, nämlich auf behördlichen Ebenen, auf der gesellschaftlichen Diskursebene, ja, dass eine Awareness geschaffen wird für ein Problem und auch auf einer politischen Ebene so viel passiert ist, damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet.
Ist das deine Einschätzung auch, Michaela? Ich denke, es gibt ja, man könnte ja sagen, auf der politischen Ebene gibt es ja viele, viele Diskussionen. Das heißt, es ist unter anderem auch in der Aufarbeitung der Krise 2008 alles Mögliche, also im Offshore-Bereich, im Schattenbankenbereich, also man könnte jetzt eine Liste machen, 6, 7 große Organisationen diskutieren. Wie ist da die Einschätzung in Bezug auf Offshore? Oder,
also für mich sind es zwar eben unterschiedliche Gründe, warum wir jetzt das so groß in der Diskussion haben und warum dann das Feld auch schon so aufbereitet ist, dass dann so schnell Lösungen oder zumindest Rücktritte passieren. Das erste sind die verschiedenen Leaks. Das war ja ein Panama Paper nicht das erste, sondern das vierte in einer Folge mit immer größeren Auswirkungen. Wobei LuxLeaks für mich sozusagen das einzige war, wo es wirklich um die Unternehmensbesteuerung gegangen ist, bei den anderen eben eher um die Steuerhinterziehung. Und der zweite große Grund war die Finanzkrise, weil man tatsächlich bemerkt hat und auch viele Notenbanken und andere Aufsichtsorgane bemerkt haben, dass sie effektiv an Finanzmarkt nicht regulieren können, nicht in der Art und Weise, wie sie es möchten, solange sie es zulassen, dass solche blinden Flecken eben auch in der Bankenlandschaft und in der Finanzmarktlandschaft auftauchen. Also im Wesentlichen hat die Finanzkrise dann, wenn man es überspitzt formuliert, massiv dazu beigetragen, dass Steueroasen in einer gewissen Art und Weise bekämpft werden.
Was ich sehr interessant gefunden habe in Ihrer Stellungnahme, ist der Zusammenhang mit Nettokapitalflüsse. Ich denke, ich würde jetzt sagen, das, was ich gesagt habe und das, was Sie gesagt haben, ist jetzt nicht jetzt unmittelbar inkompatibel. Es ist ein anderer Aspekt. Das heißt, wenn ich das so verstehe, was Sie gesagt haben, ist, Sie haben aufmerksam gemacht, dass es eine große Architektur gibt über unser Wirtschaftssystem, das unter verschiedenen Gründen, und eines ist sozusagen das Steuerrechtliche, eigentlich, man könnte es vereinfacht gesagt, einen Nettokapitalstrom von den Armen zu den reichen Ländern. Und ich denke, das ist ein interessanter Punkt. Und das ist ja, sagen wir, dem kritischen Ökonomen ist das bekannt. Auch die Zahlen zum Beispiel von Afrika noch in den USA. Und Ihre Meinung wäre, das hat auch mit der Steuer. Und interessant ist natürlich zu sagen, okay, wir haben ja auch Kolonialsystem gehabt in der KOK-Zeit. Und da hinten gibt es Wurzeln. Vielleicht, um ein bisschen die Diskussion anzuregen, ich möchte noch mir erlauben, ein bisschen was Kritisches zu sagen. Natürlich haben Sie recht mit diesem automatischen Meldesystem. In mein Verständnis, aber da sind Sie jetzt Experte, gibt es in den USA diesen großen Differenz zwischen Earned Income und Unearned Income. Das heißt, diese Einkommen, die zum Beispiel ein Manager bezieht, im Unterschied zu diesen anderen Einkommensgruppen, die Sie gesagt haben, Dividenden, Zinszahlungen, Tantiemen. Und mein Verständnis, das, was jetzt IAS, also das amerikanische Finanzamt macht, ist, sie sind in Bezug auf Earned Income absolut rigoros. Das heißt, das, was Sie gesagt haben, ein amerikanischer Manager hat Schwierigkeiten, in Österreich ein Konto zu nehmen, weil sie hier rigoros sind und weil sie da rigoros, das hat jetzt auch mit der Struktur des überhaupt des Inflow- und Outflow-Systems des Fiskalsystems in den USA zu tun, das ja von der Struktur her eine ganz große Finanzierungsproblematik hat und eine ganz andere Steuerstruktur hat wie in Österreich. Während auf der anderen Seite ja, in Bezug auf multinationale Konzerne darüber ist jetzt sozusagen meine Frage, oder vielleicht ist eine kritische Bemerkung, habe ich den Eindruck, hier sind sie relativ lax, beziehungsweise sie dulden das. Und die Beispiele, die wir ja kennen jetzt, wie macht das Google, wie macht das Amazon, das ist ja zum Teil ja, es gibt ja Falluntersuchungen, soweit ich das jetzt kenne, als kritischer Ökonom, wo man versucht hat, diese Sachen einmal nachzuvollziehen. Und da habe ich den Eindruck, hier, also in Bezug auf die Besteuerung der großen multinationalen Konzerne, die ja in hohem Maß immer noch amerikanisch dominierte Konzerne sind, sind die USA absolut lax oder nachlässig. Und dieses Meldesystem ist ja einseitig. Die USA melden ja nicht retour. Also das war jetzt ein Versuch, ein bisschen einen Einwand zu machen.
Ja, Sie haben es völlig den Punkt getroffen, aber nur technisch. Entschuldigen, wenn ich es so sage. In den USA ist es so, dass grundsätzlich der Staatsbürger überall steuerpflichtig ist, egal ob er in den USA jemals gelebt hat oder nicht. Wir knüpfen dort das Steuerrecht weltweit an die Staatsbürgerschaft. Das muss man mal als Grundverständnis. Das ist in Europa undenkbar. Es gibt keinen anderen Staat, der das so macht. Wenn ich als Österreicher mit österreichischer Staatsbürgerschaft hier wegziehe, gibt es für Österreich nichts mehr zum Besteuern. Wenn ein Amerikaner aus den USA wegzieht und nicht die Staatsbürgerschaft aufgibt, was ja viele schon nachdenken zu tun, die im Ausland leben, dann bleibt er 10 Jahre auch bis nach der Aufgabe der Staatsbürgerschaft steuerpflichtig. Das ist das Erste. Das muss man aus dem System verstehen. Ist historisch so. Das ist nicht gewachsen. Das kommt schon aus dem 19. Jahrhundert. Und das Zweite, was man verstehen muss bei den Konzernen, das ist die große Kritik an den USA. Aber da muss man auch wieder die Amerikaner verstehen. Ich versuche das in Englisch immer so nett zu erklären. Die haben den Grundsatz, we don't tax you, you don't tax me, let's tax the guys from overseas. Das heißt, wenn ein Ausländer in den USA investiert, dann wird er besteuert rauf, runter. Da gibt es ein Branch Profit Tax und Earnings Stripping Rules, ganz massiv. Umgekehrt, wenn ein amerikanischer Konzern im Ausland investiert, dann wird er faktisch befreit. Historisch war das so, dass die Amerikaner eigenes Steuerrecht hatten, also eine steuerliche Bestimmung, die ersten Foreign International Sales Corporation hat das geheißen, dass man gesagt hat, wenn du alles, lieber amerikanischer Unternehmer, wenn du bei uns in den USA deine Steuern brav zahlst, das, was du dir draußen verdienst, das stellen wir dir steuerfrei. Diese Regelung wurde historisch 1997 von der Europäischen Kommission beansprucht bei der Welthandelsorganisation, bei der WTO, und die bekamen Recht. Die Amerikaner haben daraufhin multilateral reagiert. Ich will Ihnen Sie jetzt nicht in diese Techniken, ich kann die Techniken nicht erklären, weil sonst wird es zu kompliziert. Aber Sie können eines merken, alles, was im Ausland ist, darf im Ausland bleiben. Und das Unternehmen kann sich aussuchen, in welchem Ausland sie sich niederlassen. Also, dass jetzt natürlich Apple auf Bermudas die Hauptgewinne sammeln, ja, das, da reden wir, in Europa, der europäische Gewinne, Umsatzanteil von Apple sind 28 Milliarden. Und diese 28 Milliarden dann im Endeffekt die Erträge daraus auf Bermudas landen und die Amerikaner tun nichts, das gehört zu deren System. Das war historisch so, das lassen sie die so. Und weil die Europäer sie angegriffen haben, zocken sie uns jetzt ganz böse ab. Und dagegen können wir uns ganz schwer wehren. Ich bringe das nur auf der Apple-Basis. Apple ist ein besonders einfaches Konstrukt. Sie haben da Ihren Apple da liegen. Die nehmen den Kiebel, verkaufen ihn in Europa nicht über Tochtergesellschaften, nicht über Betriebsstätten. Das heißt, es gibt keine Besteuerungsmöglichkeit Österreichs, wenn Sie das einkaufen, bei A1 oder wo immer, dann ist es ein lizenzierter Händler. Und die ganze Rechnung kommt da von Irland, von einer irischen Gesellschaft, die aufgeteilt im Wesentlichen den Verwaltungssitz und auch den Vertriebssitz auf Bermudas hat. Das nennt man Double Resident Company in der Technik. Und daher entsteht der Gewinn in Irland, der gar nicht Irland gehört, und in Österreich entsteht gar nichts. Das heißt, von der Technik, von der Rechtstechnik her, kann ich Apple nicht erwischen. Und es gibt viele Unternehmen, die genau diese Steuerplanung machen, dass man, vor allem die Amis, die sind, der Tim Cook von Apple hat gesagt, was diskutierst du herum, das habe ich mir im Ausland verdient. Ja, und dann gibt es diese ganzen Absurditäten, das muss man auch verstehen. Die USA haben die sogenannte Capital Export Theory. Was heißt das? Wenn jetzt die Amerikaner ausschütten, ja, die Apple Bermudas ausschüttet die Gewinne, Dividenden nach Amerika, dann muss der für die Dividende zahlen 35% plus die Staatensteuer, die sitzen in Cupertino in Kalifornien. Also der zahlt dort knapp 41%, müsste er zahlen für die Dividende und kann nur die 3% anrechnen. Die rechnen die ausländische Steuer an und das wird er nie machen. Daher kommt es zu diesen völlig absurden Dingen, dass wenn Apple eine Dividende ausschütten will, dann nehmen sie eine Anleihe auf. Aber das versteht man nur, wenn man dieses amerikanische System halbwegs durchdrungen hat. Und dagegen können wir uns einmal überhaupt nicht wehren. Das sind die Amis intern. Ja, die, also jetzt sage ich ganz klar, ich habe in Amerika sehr viel gemacht, bin heute noch in Member of a Board einer börsennotierten Gesellschaft. Mit einem Ami über das System zu diskutieren, ist genauso schwierig wie mit einem oberösterreichischen Bauern darüber zu diskutieren, ob die Subventionen aus Brüssel gerechtfertigt sind oder nicht. Das ist sein System und aus. Da gibt es keine politische Bewegung, das zu verändern. Und das ist eben so, daher die Differenz. Und der wirkliche Unterschied zu den natürlichen Personen ist, alle diese Konzerne müssen diese Meldepflichten, die haben strikte Meldepflichten, sowohl an das Handelsministerium dort als auch an das Finanzministerium. Der amerikanische Staat weiß ganz genau, welche Kohle die irgendwo herumkugeln haben. Also mehr Kontrolle als die amerikanische Bürokratie über ihre weltweit agierenden Unternehmen hat kein anderer Staat.